Guten Abend, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal in der Online-Version. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie sich live hier dazugeschaltet haben, sofern es der 31. Januar 2024 um 19 Uhr ist. Im jüdischen Kalender schreiben wir heute den 21. Schewat im Jahr 5784 seit Erschaffung der Welt. Wir haben heute ein Thema vor uns, das, wie ich meine, sehr bedeutsam für unsere Gegenwart ist, auch für den Diskurs, den wir in der Gegenwart führen, gerade wenn Religion angefragt wird. Das Thema lautet heute: Weißt du noch oder glaubst du schon eine Verhältnisbestimmung von Glaube und Vernunft? Darum wird es gehen. Wenn Sie sich live hier am 31. Januar 2024 zugeschaltet haben, dann können Sie das auch jetzt noch tun unter www.kck42.de/webinar. Dann sind Sie ja live hier im Webinar und ich kann Sie hier in der Teilnehmerliste sehen. Sie können dann, wenn Sie live dabei sind, unten die Handhebefunktion nutzen, können vielleicht zwischendurch Fragen stellen, wenn Sie die haben. Ich habe die Teilnehmerliste hier ein wenig im Blick, könnte Ihnen dann das Wort erteilen. Möglicherweise schauen Sie aber auch via Facebook in dem Livestream hinein. Dann können Sie Ihre Fragen in die Kommentarfunktion hineinschreiben. Ich versuche, die einigermaßen im Blick zu behalten. Sonst werde ich Ihre Fragen später nach der Live-Sendung beantworten. Denn, wie immer, werden wir ja eine Aufzeichnung veröffentlichen, sowohl den Videomitschnitt bei YouTube kurz nach der Live-Übertragung. Die finden Sie dann in unserem YouTube-Channel KatCityKirche Video. Da gibt es eine eigene Playlist zu allen Glaubensinformationen, die wir veröffentlicht haben. Zu dieser Playlist kommen Sie eben auch, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen. Oder Sie hören sich vielleicht den Audiomitschnitt an, den wir als Podcast veröffentlichen. Da gehen Sie bitte auf die Seite podcast.pr-werner-kleine.de. Dann können Sie dort sich die Folgen entweder direkt anhören oder den RSS-Feed kopieren, um im Podcatcher Ihrer Wahl die Glaubensinformation zu abonnieren. Und dann bekommen Sie im Podcatcher Ihrer Wahl die nächste Folge oder die aktuelle Folge der Glaubensinformation automatisch als Abo angezeigt. Die meisten Podcatcher zeigen die Glaubensinformationen übrigens auch an, wenn Sie die Suchfunktion benutzen. Wenn Sie möchten, können Sie mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Dann nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort können Sie mir Rückmeldungen zu den aktuellen Folgen schicken, Ihr Feedback, Ihre Kritik, Ihre Themenwünsche und Anregungen, die ich dann in der nächsten Saison berücksichtigen kann. Oder Sie nutzen diese E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de, um theologische Fragen allgemeiner Natur zu schicken. Von dieser E-Mail-Adresse hat eine Zuschauerin letzte Woche nach der letzten Folge quasi unmittelbar nach dem Livestream Gebrauch gemacht, denn ich habe dort eine französische Philosophin zitiert, Simone Weil. Ich selber spreche kein Französisch und habe die natürlich, was nicht richtig war, deutsch ausgesprochen, Simone Weil. Und die Zuhörerin hat sehr Aufmerksamkeit zugehört, hat mir dieses Feedback geschickt und hat mich sehr freundlich auf diesen Lapsus hingewiesen. Und ich bin sehr dankbar dafür, wenn Sie mir solche Rückmeldungen schicken, denn da bin ich schon bemüht, entsprechend korrekt zu handeln. Also, die Dame heißt Simone Weil. Und ich, wie gesagt, vielen, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich selber spreche kein Französisch, deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen. Umso wichtiger, wenn Ihnen solche Dinge auffallen. Ich freue mich wirklich über diese konstruktiven Rückmeldungen, die nicht nur freundlich gemeint sind, sondern auch meinen Wissenshorizont erweitern. Vielen, vielen Dank für diesen Hinweis. Steigen wir in das Thema ein. Denn wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir hier zuschauen, Sie sind herzlich willkommen, gerade wenn es um die Verhältnisbestimmung von Glaube und Vernunft geht. Weißt du noch oder glaubst du schon? Der Volksmund sagt ja schnell, Glaube ist nicht Wissen. Und das fällt ja auch sofort ins Auge, wer möchte da nicht zustimmen. Aber heißt dieses Glaube ist nicht Wissen, dass Glaube einfach etwas ist, was so im Raum wabbert, wo man sich gar nicht verantworten müsste? Der satirische Physiker oder physische Satiriker, Vince Ebert, wie auch immer Sie das sagen wollen, hat das mal auf den Punkt gebracht, indem er sagte, er ist ja durchaus religionskritisch unterwegs, indem er sagte, bei der Aussage, im Kühlschrank ist noch Bier, würde der Naturwissenschaftler hingehen und einfach nachsehen, während der Theologe das einfach glauben würde. Dass es so einfach nicht ist, werden wir gleich sehen. Ich werde gleich auf dieses Beispiel nochmal zurückkommen. Aber in diesem Bonmot von Vince Ebert steckt natürlich irgendwo drin, dass das, was zu glauben sei oder was Menschen glauben, vielleicht gar nicht ernst zu nehmen sei, weil man es nicht beweisen könnte, so einfach empirisch, wie das in den Naturwissenschaften der Fall ist. Da ist natürlich was dran. Trotzdem ist es gleichzeitig so falsch, wie diese Aussage richtig ist. Denn Glaube, wenn wir in der Theologie von Glaube sprechen, ist nicht einfach das Banale für Wahrhalten von Sätzen oder von Aussagen, die man naturwissenschaftlich vielleicht nicht beweisen kann. Der Glaube ist vielmehr eine eigene Form der Erkenntnis. Das heißt, der Satz, das muss man glauben, zählt eigentlich gar nicht. Das ist ein Totschlagargument von Theologen, die argumentativ nicht weiterkommen. Und wenn Menschen ihnen sagen, am Ende eines Diskurses, das muss man jetzt einfach glauben, glauben sie denen nichts. Denn nichts im Glauben wird ohne Grund geglaubt. Es muss einen Grund geben, der sich auch, und da werden wir später nochmal ausführlicher darauf eingehen, vor dem Gerichtshof der Vernunft verantworten muss. Das heißt, es kann nichts Unvernünftiges geben, was geglaubt wird. Etymologisch ist das übrigens schon interessant, weil dieses deutsche Wort Glauben auf das althochdeutsche Geloben zurückgeht. Und dieses Geloben steckt auch in Geloben drin. Ich gelobe etwas, wenn ich hinter einer Aussage stehen kann, wenn diese Aussage für mich einen Wahrheitsanspruch hat, dann kann ich darauf ein Gelöbnis, ein Bekenntnis ablegen. Wir werden gleich eine Bibelstelle, nein, nicht nur eine, mehrere Bibelstellen betrachten, wo genau das eine Rolle spielt. Denn dieses Wortspiel, was wir im Deutschen nachbilden können, Glauben von, kommt von Geloben, bildet sich auch in den biblischen Sprachen ab. Man denke nur an das griechische Pistis, das im Deutschen immer mit Glaube oder das Verb Pistein mit Glauben übersetzt wird, was eigentlich feststehen in heißt. Ähnlich auch das lateinische Fides, was auch feststehen in heißt. Credo heißt, ich vertraue darauf, dass eine Aussage entsprechend wahr ist. Zwischen dem Wissen, dem empirisch abgesicherten Wissen und dem Glauben als Erkenntnishorizont gibt es sicherlich einen semantischen Unterschied, weil ich natürlich dieses vermeintliche Wissen, dieses vermeintlich sichere Wissen empirisch überprüfen kann. Dass diese Form des Wissens so einfach auch wieder nicht ist, kann man ja spätestens seit den Entdeckungen der Quantenmechanik erkennen, wo wir tatsächlich auch da eher von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Denn die Frage, ob das Atom, das sich auf der Spitze dieses Stiftes befindet, die Elektronen gerade hier befindet oder nicht vielleicht am Empire State Building in New York, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist es hier. Aber es gibt Wahrscheinlichkeiten, die es durchaus an einem anderen Ort verorten können. Wie sicher ist also das, was man wissen kann? Es gibt also sicherlich einen Zusammenhang zwischen Glaube und Wissen, aber es gibt auch einen Unterschied. Glaube ist deshalb nach meiner Auffassung nichts, was gegen dem zu Wissbaren defizitär wäre, in dem Sinne, dass man keine Gründe dafür beibringen könnte. Glaube ist aus meiner Sicht etwas, was über das bloß Wissbare hinausgeht. Der Glaubende kann alles wissen, was auch der Nichtglaubende wissen kann. Der Glaubende nimmt nur für sich in Anspruch, dass er Zugang zu einer Form der Erkenntnis hat, die dem Nichtglaubenden als solches noch verborgen bleibt. Aber nichts, was unvernünftig ist, darf geglaubt werden. Also da, wo der Glaubende etwas behaupten würde, was gegen das Wissbare steht, erweist sich die Glaubensaussage als solches de facto als falsch. Das kann eben dann nicht geglaubt werden. Umgekehrt heißt es eben, ich habe das vorhin schon gesagt, wenn jemand einfach sagt, das muss man glauben, ist das einfach zu wenig. Nein, für das, was geglaubt wird, muss es Gründe geben. Nach dem Falsifikationsprinzip von Karl Popper kann das natürlich sich als falsch erweisen, kann falsifiziert werden, was bedeuten würde, man muss im Glauben fortschreiten in der Erkenntnis. Man muss nach neuen Wegen dessen suchen, was geglaubt wird. Und das macht letzten Endes dann auch eine geschichtliche Entwicklung des Glaubens aus, dass die vor dem Gerichtshof der Vernunft bestehen kann. Dieses Faktum finden wir letzten Endes schon in der Heiligen Schrift, wenn dem Glaub zu Glaubenden oder was geglaubt werden kann, dem Pistis, dem, in dem man feststeht, das gegenübergestellt wird, wo überredet wird. Das ist nämlich das Entscheidende. Gerade einem Menschen wie Paulus ist es wichtig, dass er überzeugen, nicht überreden möchte. Wer überzeugt, braucht aber Argumente. Argumente müssen sich vor dem Gerichtshof der Vernunft verantworten können. Er will eben nicht bloß überzeugen. Und da können wir uns direkt eine erste Stelle anschauen, die aus den sogenannten Deuteropaulinen stammt aus dem Kolosserbrief. Das ist gewissermaßen, sehen Sie, wenn Sie so wollen, die zweite paulinische Generation. Der Kolosserbrief entstammt nicht der Feder des Völkerapostels Paulus. Wahrscheinlich ist er von einem seiner Schüler oder aus seiner Schülergruppe verfasst worden, aber dem Paulus zugeschrieben worden. Aber da finden wir genau dieses interessante Faktum eben. Ich blende Ihnen den Text ein. So, da haben wir ihn schon. Wir sind im Kolosserbrief, Kapitel 2, und da geht es jetzt um den ersten Block, die Verse 1 bis 7. Da schreibt der Autor: Ich will euch nämlich wissen lassen, was für einen schweren Kampf ich für euch und die Gläubigen in Laodicea zu bestehen habe, auch für alle anderen, die mich von Angesicht nie gesehen haben. Dadurch sollen sie getröstet werden, verbunden in der Liebe, um die tiefe und reiche Einsicht zu erlangen und das Geheimnis Gottes zu erkennen, das Christus ist. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sage ich, damit euch niemand durch Überredungskünste täuscht, denn wenn ich auch leiblich fern von euch bin, im Geist bin ich doch bei euch. Mit Freude sehe ich, wie fest und geordnet euer Glaube an Christus ist. Ihr habt also Christus Jesus als Herrn angenommen. Darum führt auch, wie es ihm entspricht, euren Lebenswandel. Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet, gefestigt durch den Glauben, in dem ihr unterrichtet wurdet, seid voll Dankbarkeit. In diesem Textpassus aus dem Kolosserbrief stehen im Endeffekt schon alle relevanten Parameter drin, die für den Glauben von Bedeutung sind oder für das rechte Glaubensverständnis von Bedeutung sind. Wir haben erstmal die negative Abgrenzung von den Überredungskünsten. Im Griechischen steht dort das Wort pitanalogia. Pitanalogia, sprachlich verwandt mit dem Verb peitein, was auch Überredung heißt. Es ist letzten Endes eine falsche Verführung. Die Überredung ist die Verführung, die eine falsche Sicherheit vorgaukelt, um die es eben gerade nicht geht. Stattdessen will der Autor darum oder ringt der Autor darum, dass es im Glauben um Erkenntnis geht. Mehrfach kam er in diesem Passus darauf zu sprechen, wenn man etwa von dem Glauben an das Geheimnis Gottes spricht, das Christus ist, wenn er im Vers 3 sagte, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Es geht also um das Erkennen einer Wahrheit, die dem bloß Sichtbaren noch verborgen ist. Man muss also in eine tiefere Dimension des Seins gewissermaßen vordringen. Wie man das machen kann, mit welchen ja auch philosophischen Methoden man das machen kann, dazu werden wir später noch sprechen. Auch hier hatten wir eben in Vers 2, dadurch sollen sie getröstet werden, verbunden in der Liebe, um die tiefe und reiche Einsicht zu erlangen und das Geheimnis Gottes zu erkennen. Biblisch ist der Glaube also eine Form der Erkenntnis. Vielleicht keine exklusive, denn auch die Augen können ja erkennen, die Hände, die Ohren, die Sinne. Eben die Empirie, die das Sichtbare, die sichtbare und überprüfbare Welt untersucht. Der Glaube blickt aber noch tiefer, muss dafür aber Gründe nachweisen. Was muss man wissen, was kann man glauben? Nehmen wir das Beispiel von Vince Ebert noch einmal auf, der ja in diesem Beaumont feststellte, dass die Aussage im Kühlschrank ist Bier, von einem Naturwissenschaftler eigentlich einfach nur dadurch überprüft wird, dass er zum Kühlschrank geht, öffnet, findet eine Flasche Bier, Aussage wahr, Kühlschrank ist leer, Aussage falsch. Und dann behauptet Vince Ebert, der Theologe würde das einfach glauben. So einfach, lieber Vince Ebert, macht es sich der Theologe dann doch nicht, die Theologin auch nicht. Denn in dem Fall, dass der Kühlschrank hier im Raum stünde, würde auch der Theologe hingehen und würde einfach nachgucken, ist die Aussage, im Kühlschrank ist noch Bier, wahr oder ist sie falsch? Also, der einfache, direkte Weg wird natürlich auch vom Theologen da beschritten. Was aber passiert, wenn sich der Kühlschrank nicht hier im Raum befindet, sondern tausende von Kilometern weiter weg, sagen wir einmal im schon erwähnten Empire State Building in New York. Dort steht ein Kühlschrank, von dem die Aussage getroffen wird, im Kühlschrank ist noch Bier. Der Naturwissenschaftler müsste jetzt entweder passen, weil er keinen Zugriff auf diesen Kühlschrank hat, oder er müsste eine aufwendige Reise unternehmen, um zu diesem Kühlschrank zu fliegen, um nachzusehen. Mit dem Problem, dass in der Zwischenzeit jemand den Kühlschrank geleert haben könnte. Er würde also zum Kühlschrank gehen, würde den Kühlschrank öffnen, würde ihn leer vorfinden, würde sagen, die Aussage war falsch, obwohl sie vielleicht 10 Stunden zuvor noch wahr gewesen wäre, weil dort der Kühlschrank voll war. Also auch das rein Wissbare in der Naturwissenschaft ist nicht so sicher, wie man glaubt. Was macht der Theologe? Der Theologe würde Quellen suchen, mit denen er die Aussage überprüfen könnte, beziehungsweise deren Wahrscheinlichkeitsgehalt feststellen würde. Das ist das, was Theologen machen. Wir befragen Quellen, Theologinnen auch, wir befragen Quellen, die Aussagen über Dinge machen, die sich unserem unmittelbaren physischen Zugriff entziehen. Was natürlich im Falle der Theologie, alleine wenn es um das Jesus-Ereignis geht, um ein historisches Ereignis geht, was 2000 Jahre zurückliegt. Da kann ich nur Quellenstudium betreiben. Ich muss aber auch dann zum Beispiel als erstes die Frage quellen, wie glaubwürdig sind die Quellen überhaupt? Gibt es andere Quellen, die nicht tendenziös sind? Wir haben schon oft hier in diesen Glaubensinformationen gesagt, die Heilige Schrift, die Bibel, das Neue Testament, ist eine Tendenzschrift von Glaubenden geschrieben über das, was geglaubt wird. Ist natürlich immer hilfreich, wenn ich dann außerbiblische Quellen habe, die mir möglicherweise dann da entsprechend Aussagen machen, die jetzt nicht im Verdacht stehen, entsprechend parteiisch zu sein. Also muss ich erstmal Quellenstudium betreiben, muss Quellen überprüfen, wie glaubhaft sind die. Und dann muss ich natürlich gucken, welche Glaubhaftigkeit diese Quellen haben. Ist es eine Quelle oder mehrere Quellen? Nehmen wir mal das Beispiel vom Empire State Building in New York mit dem Kühlschrank. Habe ich keine Quellen, die mir darüber etwas aussagen, würde der Theologe jede Aussage verweigern. Er würde sagen, dazu kann ich nichts sagen. Jetzt nehmen wir aber mal an, dem Theologen würde ein Bild zugespielt, ein Foto dieses Raumes, wo dieser Kühlschrank drin ist. Er hätte parallel dazu noch eine Programmzeitschrift, vielleicht die New York Times. Der New York Times entnimmt er tagesaktuell von diesem Tag, um den es geht, dass abends der Super Bowl stattfindet, der ja bald wieder in den USA ausgetragen wird. Dieses Endspiel der NFL, der National Football League, das findet jetzt abends statt. Auf dem Foto sieht er diese Ausgabe der New York Times, die ihm eben auch vorliegt. Er sieht, dass dort auf einem Tisch 2 Gläser stehen, 2 Biergläser, eine Tüte Chips, und der Kühlschrank im Hintergrund. Mit diesem Quellenmaterial kann er jetzt folgende Schlussfolgerung ziehen, und zwar induktiv. Das ist das Entscheidende. Wir haben ja 2 logische Schlussverfahren. Die Deduktion, ich leite etwas von einer gegebenen Aussage ab, und die Induktion, aufgrund bestimmter Indizien schließe ich auf einen bestimmten Sachverhalt zurück. Induktiv würde der Theologe jetzt sagen, okay, ich sehe auf diesem Foto genau jene New York Times, die ich auch hier physisch vorliegen habe. Der entnehme ich, heute Abend ist ein Super Bowl-Spiel. Ich sehe auf demselben Foto 2 Biergläser. Offenkundig gibt es das Bestreben, dieses Super Bowl-Spiel anzusehen. Und zwar nicht alleine. Es gibt also jemanden, der das mitschaut. Und ich sehe, weil es Biergläser sind, den Kühlschrank im Hintergrund. Es gibt also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich in diesem Kühlschrank Bier befindet. Das ist das, was der Theologe macht. Der glaubt das nicht nur einfach. Er sucht nach Gründen für den Wahrheitsgehalt dieser Aussage, freilich um den Preis, dass er mit Wahrscheinlichkeiten rechnet. Der Theologe würde also sagen, es ist hochwahrscheinlich, dass in diesem Kühlschrank Bier ist. Das ist Glauben. Man glaubt also nicht einfach aufgrund einer irgendwie getätigten Aussage, sondern man muss das, was geglaubt wird, begründen und arbeitet dort entsprechend mit Wahrscheinlichkeiten. Wir müssen also feststellen, zwischen den empirischen Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften, wie es die Theologie sind, gibt es verschiedene Erkenntnisweisen, die in sich unterschiedlich sind, aber jeweils natürlich nicht unvernünftig. Wenn also ein Naturwissenschaftler mit einer Theologin in ein Gespräch gerät, müssen die sich erst einmal über bestimmte Begriffe einigen. Welche Begrifflichkeiten werden verwendet? Nehmen wir das mal als Beispiel. Der leider verstorbene Physiker Stephen Hawking, durchaus beratend tätig für den Papst, aber selbst nach eigener Auskunft nicht gläubig, hat in seinen Studien herausgebracht, dass in einem Vakuum durch eine Quantenentwicklung Materie entstehen kann. Daraus schließt er, dass eine Creatio ex nihilo, wie sie das Christentum und das Judentum bedeutet, Gott schafft aus dem Nichts ein Universum, nicht zwingend geglaubt werden muss. Das Problem ist aber, dass Stephen Hawking an dieser Stelle ein physikalisches Nichts definiert, nämlich dass die Abwesenheit von Materie, eben ein Vakuum, in dem dann quantenmechanisch aus Energie Materie entstehen kann. Das theologische oder das metaphysische Nichts ist aber nicht bloß die Abwesenheit von Materie, sondern das metaphysische Nichts ist tatsächlich nichts. Da ist noch nicht mal Energie. Das heißt, wir haben hier einen Unterschied in den Begriffen und über den müssen sich die empirischen Wissenschaften und die Geisteswissenschaften, wie es eben auch die Theologie ist, die metaphysischen Wissenschaften, erstmal verständigen. Sonst wird mit unterschiedlichen Begriffen operiert, die die ganze Sache sonst tatsächlich schwierig machen. Das ist also ein erster Schritt. Der Geisteswissenschaftler schaut also nicht bloß auf das, was physikalisch gegeben ist, sondern der Geisteswissenschaftler, die Theologie, geht eben auch dahinter das, was physisch gegeben ist, gewissermaßen eben in die Metaphysik, das, was hinter der Physik ist. Das darf er nicht einfach machen nach eigenem Gutdünken und nach eigenem Befinden, sondern er muss das, was er dort behauptet, tatsächlich mit den Mitteln der Vernunft begründen. Das heißt, Glaube und Vernunft sind aus der Sicht der Theologie miteinander verwoben. In der Enzyklika Fides et Ratio von Johannes Paul II., höchstwahrscheinlich verfasst von einem Mann namens Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., wird dieses Verhältnis von Glaube und Vernunft entsprechend ausgelotet. Wenn Sie an dieser Enzyklika interessiert sind, ich lege Ihnen den Link später mal in die Shownotes, dann können Sie sich das entsprechend selber durchlesen. Da finden Sie genau dieses Verhältnis geklärt. Der Glaube muss sich vor der Vernunft verantworten. Die Vernunft hat eine kritische Funktion gegenüber dem Glauben. Da, wo etwas geglaubt wird, was de facto unvernünftig ist oder was sich mit den Mitteln der Vernunft nicht belegen lässt, ist, so Johannes Paul II., die Gefahr des Aberglaubens gegeben. Ich will ehrlich sein. Viele Christinnen und Christen in den verschiedenen christlichen Denominationen gehen genau in Richtung dieser Gefahr des faktischen Aberglaubens. Manches, was als urkatholisch gilt, ist faktisch hart an der Grenze, wenn nicht sogar über die Grenze des Aberglaubens. Wer meint, er bräuchte sich keinen Blitzableiterbaum, es würde reichen, wenn man mit Kräutern, die man am Maria-Himmelfahrttag am 15. August gepflückt habe, räuchernd durchs Haus gehen, wird möglicherweise eine besondere Art der Erhellung erfahren, die ihm sein eigenes Haus unter dem Hintern wegbrennen lässt, wenn der Blitz einschlägt. Ähnliches gilt für Wetterkerzen. Wer glaubt, eine schwarze Wetterkerze, wenn man die entzündet, würde gegen Blitzschlag helfen, erliegt einem Aberglauben. Natürlich ist der Blitzableiter die Lösung. Sage nicht nur ich auch. Vor allen Dingen sagt es Johannes Paul II. Da, wo etwas geglaubt wird, was der Vernunft nicht entspricht oder mit den Mitteln der Vernunft nicht begründet und belegt werden kann, ist die Gefahr des Aberglaubens gegeben. Die Vernunft hat also eine kritische Funktion gegenüber dem Glauben. Sonst drohen magische Missverständnisse. Und dass das keine ganz so neue Erkenntnis ist, kann man schon daran sehen, dass der große Theologe des Mittelalters Thomas von Aquin das Ganze schon in einen handfesten Satz gepackt hat. Gratia supponit naturam. Die Gnade setzt die Natur voraus. Alleine zu beten und Gott zu beschwören, hilft nichts, wenn es gegen die Natur geht. Denn Gott hat diese Natur geschaffen. Und weil Gott treu ist, kann er nicht gegen seine eigenen Gesetze halten. Jedes Gebet ist deshalb bestenfalls, das heißt bestenfalls, jedes Gebet ist eine Form der Reflexion im Angesicht Gottes, die zu einer eigenen Erkenntnis führt, die das eigene Tun bewegt. Man beschwört Gott nicht, er möge handeln. Man reflektiert seine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten im Angesicht Gottes, um die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und zu entdecken. Wenn der Satz von Thomas von Aquin stimmt, und ich persönlich habe da überhaupt keinen Zweifel dran, Gratia supponit naturam, die Gnade setzt die Natur voraus. Wenn Johannes Paul II. Recht hat, und wer wollte daran zweifeln, dass die Vernunft eine kritische Funktion gegenüber dem Glauben hat, dann ist natürlich auch die Natur ein Erkenntnisort. Und da kommen wir jetzt genau auf diesen Punkt hin, wo es darum geht, natürlich kommt die rein physische Erkenntnis, die rein naturwissenschaftliche Erkenntnis manchmal an ihre Grenzen. Wie kommen jetzt aber die Metaphysiker, die Theologinnen und Theologen dahin, darüber Aussagen zu machen? Nehmen wir noch einmal Stephen Hawking. In seinem Buch die kleine Geschichte, Eine kleine Geschichte der Zeit, an anderer Stelle auch, kommt er ja mehrfach darauf zu sprechen, dass die rein naturwissenschaftliche Erkenntnis, die physikalische Erkenntnis, am sogenannten Urknall ihre Erkenntnisgrenze hat. Und Stephen Hawking ist so ehrlich, was sonst, und fügt hinzu, eigentlich sogar der Urknall gar nicht greifbar. Denn nach der Heisenbergschen Unschärferelation ist der Urknall selber gar nicht greifbar. Die Phänomene der Planck-Zeit und des Planck-Raumes weisen ja nach, naturwissenschaftlich, wir sind im Bereich der Naturwissenschaft, dass das, was wir als Kontinuum empfinden, wir bleiben jetzt mal rein, der Einfachheit haben wir bei der Planck-Zeit, dass die Zeit eigentlich gar kein Kontinuum ist, sondern extrem kleine Einheiten hat. Ich glaube 10 hoch minus 45 Sekunden, wenn ich jetzt nicht irre. Für uns kaum unterscheidbar, ein Film läuft ja für uns schon so durch, obwohl der 24 Einzelbilder hat, wie könnten wir da 10 hoch minus 45 Sekunden erkennen? Alles, was unterhalb dieser Schwelle von 10 hoch minus 45 Sekunden ist, ist physikalisch nicht messbar. Man weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob die Naturgesetze, wie wir sie kennen, da überhaupt noch Geltung haben. Wahrscheinlich, aber nicht nachweisbar. Heißt konkret auf das Phänomen Urknall bezogen, man kann die physikalische Entwicklung des Universums bis auch 10 hoch minus 45 Sekunden an den Urknall heranrechnen. Der sogenannte Urknall selber ist aber physikalisch nicht greifbar. Den muss man glauben. Es gibt sehr gute Gründe dafür, ihn zu glauben, diese Hypothese als wahr anzunehmen. Aber man kann ihn nicht beweisen. Spätestens an dieser Stelle wird schon klar, auch die Naturwissenschaft hat Grundaxiome, Grundannahmen, die sie selbst nicht in Zweifel steht, in denen sie aber feststeht, weil sie sonst ihre Arbeit gar nicht machen könnte, darin, wo man feststeht, das muss man eben glauben. Also auch der Naturwissenschaftler kommt um dieses Phänomen als solches natürlich nicht herum. Jetzt ist aber für den Naturwissenschaftler möglicherweise an dieser Stelle auch schon das Interesse, das Erkenntnisinteresse beendet. Stephen Hawking etwa sagt, mich interessiert nur, was in diesem Weltall passiert. Dann ist die Frage an der Stelle entschieden. Wir Menschen sind aber neugierige Wesen. Wenn auch freilich nicht alle, aber manche Menschen fragen doch, okay, wir haben in dieser Natur hier ein Energie-Masse-Erhaltungsgesetz. Ich kann Energie in Masse umwandeln, ich kann Masse in Energie umwandeln. Aber die Summe von Energie und Masse bleibt immer gleich. Das heißt, die Dinge müssen ja irgendwo hergekommen sein. Wenn der Urknall selber als solches mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, stellt sich doch die Frage, wo kommt diese ungeheure Summe an Masseenergie, die wir ja im gesamten Weltall letzten Endes wiederfinden, dann her? Wo kommt das her? Das freilich ist eine metaphysische Fragestellung, weil die über das physisch Erkennbare hinausgeht. Und jetzt wird es interessant. Die Theologie, gerade in der christlich-jüdischen Tradition, entwickelt an dieser Stelle eine Hypothese, und ich komme gleich darauf nochmal zu sprechen, wie wir da drauf kommen. An dieser Stelle die Hypothese eines schöpferisch tätigen Wesens, das wir Gott nennen. Stephen Hawking hingegen postuliert eine Art Energiesuppe, die vorgängig zum Universum ist und aus der jetzt quasi wie in einem Kochtopf Blasen aufsteigen. Das sind verschiedene Universen, die miteinander nichts zu tun haben. In einer dieser Blasen, die aus dieser Energiesuppe aufsteigen, existieren wir, existiert unser Universum. Möglich. Ich verstehe noch nicht, warum Stephen Hawking sich mit dem Begriff Gott so schwer tut, denn diese Energiesuppe von Stephen Hawking könnte ich jetzt Gott nennen. Ebenso wenig wie er seine Energiesuppe beweisen kann, kann ich natürlich meinen Gott beweisen. Aber beide Phänomene, Stephen Hawking und die theologische Postulation eines schöpferisch tätigen Gottes, gehen von der Welt, wie wir sie kennen, aus und schließen zurück. Und das ist jetzt der entsprechende Punkt. Wie kommen metaphysische Aussagen zustande? Nehmen wir mal das Bild eines Künstlers. Oder nehmen wir mal, ja, ich habe hier so auf meinem Schreibtisch so eine kleine Druse liegen. Können Sie vielleicht sehen, das ist so ein Stein, der innen drin eine Auskristallisation hat, in der Frühzeit der Erde entstanden. Und jetzt nehmen wir mal an, Sie und ich würden diese Druse hier malen. Ich persönlich bin jetzt, was das Zeichnen und Malen angeht, relativ unbegabt, aber ich könnte es natürlich versuchen, diese Druse hier in ein Bild zu malen. Sie sind möglicherweise zeichnerisch wesentlich besser begabt als ich. Wir würden jetzt also alle versuchen, diese Druse hier zu zeichnen. Wir hätten also sehr unterschiedliche Bilder, die im Idealfall zeigen, aha, es handelt sich um diese Druse. Man könnte das wiedererkennen. Aber die Bilder sind trotzdem alle unterschiedlich. Warum? Weil Sie und ich mit unserer jeweils eigenen Fähigkeit, mit unserer eigenen Sicht auf diese Druse, die sind ja unterschiedliche Perspektiven schon drin, diese Druse anders malen. Wir sehen also im Idealfall, dass es sich immer um diese Druse handelt. Gleichzeitig sind Sie und ich als Künstlerin oder als Künstler in unserem Bild gegenwärtig. Wir haben uns da hineingezeichnet. Das Bild lässt Rückschlüsse auf das gezeichnete Element zu, aber auch auf uns als Künstler. Bei mir würde zum Beispiel herauskommen, der Mann hat es nicht so mit dem Zeichnen. Bei Ihnen vielleicht, die Frau hat einen wunderbaren Pinselstrich und malt naturalistisch, wie auch immer. Das heißt, das Kunstwerk, das unabhängig von uns existiert, sagt etwas über uns als Urheberin und Urheber aus. Und das ist schon wichtig, eine wichtige Erkenntnis für die metaphysische, auch für die theologische Erkenntnisweise. Ich kann in einem induktiven Verfahren aus einem gegebenen Sachverhalt auf eine mögliche Ursache auf den Künstler zurückschließen. Jetzt nehmen wir mal, wenn wir an der Suche nach dem Ursprung des Seins, wie wir es kennen, wie wir es auch physikalisch, naturwissenschaftlich, chemisch, mathematisch, wie auch immer erforschen können, wir würden uns auf die Suche nach dem Ursprung machen. Setzt natürlich voraus, Sie sind überhaupt an dieser Frage interessiert. Vorgängig ist übrigens die Frage zu beantworten, gibt es einen solchen Ursprung überhaupt oder nicht? Wie gesagt, wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Man hat im Mittelalter versucht, Gottesbeweise zu formulieren, die sind alle gescheitert. Man kann Gott weder beweisen, noch seine Nicht-Existenz beweisen. Wir arbeiten also mit Wahrscheinlichkeiten. Jetzt kommt die entscheidende Frage, mehrere entscheidende Fragen. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Welt, wie wir sie kennen, aus einem Nichts heraus entsteht? Und mit Nichts meine ich wirklich nichts, gar nichts. Denn auch die von Stephen Hawking postulierte Energiesuppe würde die Frage ja nur ins Vorhinein verlängern. Wo kommt denn diese Energiesuppe her? Wenn er zu einem Schluss käme, die war immer schon da, die ist in sich ewig, die hat in sich keinen Anfang, dann spricht er von dem, was wir in der Theologie mit dem deutschen Wort Gott bezeichnen. Lateinisch Deus, Theos, wie auch immer. Das Sein, Hoon. Muss man sich keine Illusionen drüber machen. Jetzt komme ich für mich zu dem Schluss, ich halte es für wesentlich unlogischer, Aufgrund des ersten thermodynamischen Hauptsatzes Energieerhaltung von der Summe von Energie und Masse, dass aus dem Nichts diese gigantische Energie und Masse entsteht, die das gesamte Universum ausmacht, halte ich für unlogischer, als dass dahinter eine wie auch immer tätige schöpferische Kraft steht. Die Frage müssen Sie für sich jeweils selbst beantworten. Da gibt es keinen Beweis, es gibt Wahrscheinlichkeiten. Ich halte es also für wahrscheinlicher, dass dahinter eine schöpferische Kraft steht, wie auch immer die geartet ist. Ich sage noch nicht der dreieine Gott, und das sind wir noch gar nicht. Da sind wir noch gar nicht. Wenn Sie an dieser Stelle die Frage für sich beantworten, es steckt dahinter keine schöpferische Kraft, sind wir an dieser Stelle fertig. Brauchen wir metaphysisch gar nicht weiterverfolgen, dann sagen Sie, ich bin ein Agnostiker, ich glaube nur das, was ich sehen kann, das reicht mir. Mir reicht's nicht. Ich würde immer weiter die Frage stellen, was kann ich, wenn ich es für wahrscheinlicher halte, dass es einen schöpferischen Gott gibt, ein schöpferisches Wesen gibt, das wir Gott nennen, was kann ich über diesen Gott aussagen? Jetzt kommt diese Geschichte mit dem Kunstwerk ins Spiel. Wenn dieses schöpferische Wesen, dieses schöpferische Sein eine Welt hervorbringt, wie die, die wir hier kennen, dann muss doch diese Welt, wie sie ist, etwas über diesen Ursprung des Seins aussagen. Und dann stellen wir fest, es gibt Naturgesetze, die gelten nach dem, was wir wissen, überall im Universum. Die sind auch nicht einfach abzuändern. Diese Naturgesetze gelten. Die Welt, wie wir sie kennen, ist kein Chaos, sie ist Kosmos, sie ist berechenbar. Das heißt, der Ursprung ist berechenbar. Er ist, wir würden es in der Theologie sagen, treu. Er steht fest dazu. Klammer auf, hat übrigens in der Theologie die Folge, dass man an eine banale Wundergläubigkeit, ein Durchbrechen der Naturgesetze, eigentlich so gar nicht glauben kann. Das wäre nämlich schon wieder Aberglaube. Wenn es eine schöpferische Intelligenz, ich versuche jetzt mal bewusst den Begriff Gott, der mir natürlich auf der Zunge liegt, zu vermeiden, hinter allem, was ist, gibt, dann ist diese schöpferische Intelligenz natürlich in der Lage, neue Naturgesetze zu schaffen, also durch ein wunderbares Ereignis in diese Welt hinein zu reagieren. Weil er aber treu ist, hätte er damit ein neues Naturgesetz in die Welt hineingegeben, das wir als Naturgesetz erkennen würden. Das heißt, auch das könnten wir erklären, auch wenn es vielleicht 50 Jahre zuvor als solches gar nicht existiert hat, was wir aber letzten Endes nicht erkennen könnten. Das heißt, eine banale Wundergläubigkeit, Gott regiert einfach so in die Welt hinein, setzt seine Naturgesetze außer Kraft, ist in dem Gottesbild, das wir als Christinnen und Christen haben, auch in dem Jüdischen als solches gar nicht vorgesehen. Das muss man sich klar machen. Es verwundert deshalb nicht, dass das Neue Testament, die Evangelien, diesen Begriff, der dafür verwendet würde, für außergewöhnliche, supernaturalistische Ereignisse, das wäre im Griechischen der Begriff Thauma, gar nicht vorkommt. Der Begriff Thauma kommt im Neuen Testament in den Evangelien nicht vor. Die Synoptiker schreiben stattdessen von Dynamis. Johannes schreibt von Semeion. Dynamis ist der Machterweis und Semeion ist das Zeichen. Als Jesus den Sturm stillt, sagen die Jünger, wer ist dieser, dass ihm sogar die Winde gehorchen? Er ist der Herr über die Naturgesetze. Er wendet die Naturgesetze an. Er setzt sie nicht außer Kraft. Die Bibel ist schon sehr exakt, wenn man genau hinschaut. Also, wir können sagen, es gibt so etwas wie Berechenbarkeit, wie Naturgesetze in dieser Schöpfung, die sagen etwas über den Schöpfer aus, Mittel der Vernunft anwenden. Gott ist treu. Wir können aber in dieser Welt auch feststellen, es gibt offenkundig so etwas wie eine, wir Menschen würden sagen, Fehlertoleranz. Das ist das, was man landläufig als Murphys Gesetz nennt. Das Marmeladenbrot, das mir runterfällt, fällt immer mit der Marmeladenseite nach unten. Was schief gehen kann, geht schief. Klammer auf, auch das könnte man naturwissenschaftlich berechnen, würde jetzt aber zu weit führen. Es gibt also etwas, was wir Menschen subjektiv durchaus als schlecht empfinden, als fehlerhaft empfinden, dass das manchmal, das habe ich in manchen Glaubensinformationen ja auch schon mal erklärt, in größeren Kontexten denkend gar nicht immer so falsch ist. Hab mal das Beispiel des Holzhauses im kanadischen Ahornwald gebracht. Wenn dieser Ahornwald, was diese Ahornwälder manchmal tun, abbrennen, mein Holzhaus betrifft, finde ich das natürlich subjektiv als äußerst übel. Für den Ahornwald aber ist dieses Abbrennen die einzige Möglichkeit, sich tatsächlich zu regenerieren, weil diese Ahornsamen am Boden sonst gar kein Sonnenlicht bekommen können, sind aber hitzeresistent, finden in der Asche neuen Nährboden und so kann der Wald sich regenerieren. Für mich subjektiv ein äußerst übles Ereignis, objektiv gesehen für die Regeneration des Ahrenwaldes ein notwendiges Ereignis. Auch da muss man also unterscheiden. Aber es gibt Dinge, die ich zumindest subjektiv als schlecht empfinde, als übel empfinde. In dieser Welt gibt es also etwas, was wir Menschen als fehlerhaft empfinden. Man könnte aber auch sagen, es gibt in dieser Fehlertoleranz eben das Freiheitsprinzip, das in dieser Schöpfung einwohnt. Das Wesen, das diese Welt hervorgebracht hat, muss also ein Freiheitsprinzip in sich haben. Und wir Menschen kennen das, auch in der Natur finden wir es. Die Welt kann sich nur weiterentwickeln, das Leben kann sich nur weiterentwickeln, weil es, ich nenne es jetzt einmal, eine Art Sehnsuchtsprinzip geht. Das eine muss zum anderen finden, damit neues Leben entstehen kann. Wir bezeichnen das oft mit dem Wort Liebe. Das Wesen, das diese Welt hervorgebracht hat, muss in sich ein Sehnsuchtsprinzip haben, muss in sich Liebe haben. Das sind jetzt nun mal drei Parameter, die ich aus dem So-Sein der Welt, wie wir sie beobachten können, auf den Künstler dieser Welt, auf den Autor, auf den Schöpfer zurückschließen kann. Das nur mal als Beispiel, wie die Theologie in der Naturbeobachtung oder aus der beobachteten Natur versucht, Rückschlüsse auf ein schöpferisches Wesen, auf Gott zu ziehen, so man denn seine Existenz als wahrscheinlicher annimmt als seine Nicht-Existenz. So geht die Theologie vor. Denken Sie an den Kühlschrank im Empire State Building. Wir haben die Quelle der Natur, die wir entsprechend überprüfen. Die Aufgabe der Theologie ist jetzt vernunftgemäße Reflexion. Das, was die Theologie als Aussagen dort trifft, muss sie mit den Mitteln der Vernunft begründen können. Und natürlich befinden wir uns da in einem Diskurs. Natürlich gibt es dann Leute, die sind anderer Ansicht, auch aus vernünftigen Gründen. Es ist genau deshalb so, weil wir das Falsifikationsprinzip von Karl Popper haben. So entstehen übrigens die verschiedenen Religionen. So verschieden die unterschiedlichen Konfessionen. Ich will jetzt gar nicht groß darüber diskutieren, aber wir haben am 25. Januar, nicht ganz vor einer Woche, die Veröffentlichung der Forumstudien der evangelischen Kirche gehabt. Man kann nicht wirklich sagen, dass das Pendant zur katholischen MHG-Studie aus dem Jahr 2018 wäre. Aber auch dort wurde klar, dass im evangelischen Kontext zahlenreicher und massenhafter Missbrauch auch durch hauptamtliche Pfarrer, weniger Pfarrerinnen, aber eben auch geschehen ist. Das heißt, in beiden Kirchen gibt es das Phänomen des Missbrauchs. Und manche Schlussfolgerungen, die man auf den katholischen Sektor betrachtet hat, erscheinen jetzt ein wenig in einem anderen Licht. Aber eine der Ursachen, die vielleicht spezifisch evangelisch zu sein scheinen, ich versuche bewusst vorsichtig zu formulieren, weil ich glaube, dass man da nochmal sehr genau reflektieren muss, scheint die sogenannte Rechtfertigungslehre zu sein, die wir Katholiken auch ein bisschen kennen, aber noch lange nicht so. Die Rechtfertigungslehre geht nämlich davon aus, dass der Mensch in sich ein sündiges Wesen sei. Das ist der katholischen Lehre als solches, ja, fremd will ich nicht sagen, aber der Katholik selber, die katholische Lehre ist da etwas optimistischer. Mit Blick auf die Schöpfungserzählung sieht die katholische Kirche Menschen eher ein Wesen, das zum Guten wie zum Bösen fähig ist. Es ist beides da. In der evangelischen Theologie, vielleicht aufgrund des skrupulösen Bewusstseins Martin Luthers, ist dieses, der Mensch ist ein Sünder, etwas stärker vertreten. Und das wirkt sich jetzt in der Missbrauchsdiskussion fatal aus. Während bei uns in der katholischen Kirche eher dieses Phänomen war, der Priester als Mann Gottes, als ontologisch überhöhter Mensch, kann gar nicht falsch handeln. Und da wird der Missbrauch, so er denn geschieht, an dieser Stelle vertuscht und beiseite gewischt. Ist es in der evangelischen Kirche möglicherweise, ich möchte sehr vorsichtig formulieren, möglicherweise genau dieses Phänomen der Rechtfertigungslehre, dass man sagt, man muss dem Sünder ja auch vergeben, der Glaube allein genügt. Und dann auf der einen wie auf der anderen Seite geraten die Betroffenen aber so oder so in den Hintergrund. Das heißt, ein Phänomen, was ist der Mensch, wird in diesen beiden Konfessionen unterschiedlich definiert, im Falle des Missbrauchs mit furchtbaren Konsequenzen. Eigentlich würde die christliche Botschaft der beinhalten, ihr müsst an der Seite der Schwachen stehen. An der Seite der Betroffenen, da ist der Platz Gottes. Worauf ich hinaus will, ist, wir streiten uns zwischen den Religionen, zwischen den Weltanschauungen, sofern sie eher atheistisch gesinnt sind, zwischen den Konfessionen dann über Interpretation. Das aber ist geboten, immer mit Argumenten, mit den Mitteln der Vernunft. Denn Glaube ist Erkenntnis. So schreibt Paulus im ersten Korintherbrief, und jetzt ist es tatsächlich Paulus selbst. Ich suche mir die Stelle eben raus, dann blende ich Ihnen die sofort auch ein. 1 Korinther 12, 3, um die Stelle geht es. Jetzt blende ich Ihnen den Text kurz ein. Einen kleinen Moment. Da schreibt er: Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht, und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Diese Stelle ist für unseren Zusammenhang deshalb so bedeutsam, weil Paulus hier das Pneuma, den Geist Gottes, als Erkenntnismittel anführt. Was ist das Pneuma? Darüber kann man sich natürlich jetzt wieder streiten. In der christlichen Lesart ist der Geist Gottes der Atem Gottes, der in uns wohnt. Alles, was atmet, lobt den Herrn. Im Psalm 104 heißt es, da wo Leben ist, ist der Atem Gottes präsent, denn Gott belebt das Wesen durch Einhauchen seines Atems. Da, wo der Atem fehlt, hört das Leben eben auf. Für uns Christen wird daraus die Erkenntnis, übrigens jetzt an dieser Stelle überkonfessionell, Gott wohnt in uns. Das heißt, wir haben gewissermaßen eine Standleitung. Unser Gewissen in der christlichen Lesart ist der Ort, wo wir uns vor dem Heiligen Geist als Person der göttlichen Dreieinigkeit verantworten müssen. Alles, was ich denke, alles, was ich tue, alles, was ich rede, im katholischen Schuldbekenntnis in Gedanken, Worten und Werken, muss ich vor diesem Forum verantworten. An dieser Stelle muss ich eben auch meine Grundaxiome klären. Ich darf also eben hier auch nicht sagen, ich glaube einfach etwas, auch wenn ich nicht drüber nachgedacht habe. Nein, an dieser Stelle wird ein bedeutender Satz ebenfalls aus dem ersten Korintherbrief bedeutsam, den wir hier schon öfter in einem anderen Zusammenhang haben, den ich aber hier sehr gerne nochmal anführe. Da sind wir nämlich im 15. Kapitel und da geht es um den Anfang. Das 15. Kapitel, da finden wir dieses urchristliche Glaubensbekenntnis drin, das wir hier schon öfter behandelt haben. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es eher um die ersten drei Verse, die dem vorangehen. Da schreibt Paulus ja, ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Denken Sie, das Feststehen in. Aber durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Das ist das Entscheidende. Man darf den Glauben nicht unüberlegt annehmen. Man muss den Glauben verstanden haben. Man muss den Glauben angenommen haben, und zwar begründet. Sonst ist der Boden labil. Sonst schwankt man. Man kann nur feststehen, wenn das Fundament stabil ist. Und das stabile Fundament ist durch das Forum der Vernunft entsprechend gefestigt. Und dann kommt ja dieses Glaubensbekenntnis, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. Das ist jetzt das urchristliche Glaubensbekenntnis und das enthält ja die steile Behauptung, ein Toter, ja sogar ein am Kreuz gestorbener, ist wieder lebendig, ist wieder da. Ja, da ist eine steile These. Beten wir jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis für uns, für glaubende Christinnen und Christen, überhaupt kein Zweifel, das ist die Basis, auf der wir stehen, aber sie enthält eben die steile Behauptung, der lebt wieder. Das Grab war doch leer, oder? Aber was sagt ein leeres Grab? Man könnte auch den Leichnam entfernt haben. Die Jünger könnten ihn entfernt haben. Die Gegner Jesu könnten ihn entfernt haben, damit keine Wallfahrtsstätte entsteht und so weiter und so weiter. Das leere Grab beweist nichts. Wie beweise ich denn jetzt, dass die Aussage wahr ist? Paulus macht das, indem er Zeugen anführt, eben Kephas, der hebräische Name für Petrus, Kephas, dann die 12, danach die 500 Brüder, mehr als 500 Brüder und zugleich, die meisten sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus und allen Aposteln, zuletzt erschien er auch mir gleich seine Missgeburt. Über 513 Zeugen, die der Paulus hier anführt. Und wenn man in Rechnung stellt, dass der Zwölferkreis natürlich selber, der Apostelkreis, in der Gefahr stand, parteiisch zu antworten, denn es gab Matthäus-Evangelium nachweisbar, das Gerücht, die hätten den Leichnam Jesu entfernt, um zu behaupten, der sei auferstanden. Und natürlich, Paulus kann in eigener Sache schlecht als Zeuge aussagen, auch wenn er sich mit dir anführt. Tragen die Hauptbeweislast diese über 500 Brüder, denen der Auferstandene zugleich erschienen sein soll. Und die kann man, da weist Paulus darauf hin, wenn er sagt, die meisten sind noch am Leben, einige sind entschlafen, gefälligst selbst befragen. 500 Leute können sich nicht mehr verschwören. Das heißt, Paulus arbeitet hier mit dem Argument der glaubhaften Zeugenschaft. In der Antike galt, gerade im Zusammenhang des Nahen Ostens, wenn ein Sachverhalt von 10 Gerechten übereinstimmend bezeugt wird, galt der als gegeben und als bewiesen. Hier sind es über 500. Und bitte, liebe Korinther, wenn ihr mir nicht glaubt, fragt sie selbst. Paulus arbeitet also mit den Mitteln der Vernunft und des Gerichtswesens in dieser Frage hier sogar, wo man dann entsprechend nachprüfen kann. Das heißt, für Paulus ist alles daran gelegen, dass er sagt, es geht nämlich nicht einfach darum, dass man etwas zu glauben habe, sondern das, was geglaubt wird, muss auch mit den Mitteln der Vernunft belegt werden. Überredung zählt eben nicht, das hatten wir vorhin schon im Kolosserbrief. In ähnlicher Weise schreibt er deshalb auch im zweiten Korintherbrief, im ersten Kapitel, Vers 13 folgendes. Muss mal kurz nach oben scrollen, hier. Ich fange mal in Vers 12 an zu lesen, weil der Absatz anfängt. Denn das ist unser Ruhm und dafür zeugt auch unser Gewissen, dass wir in der Welt, vor allem euch gegenüber, in der Aufrichtigkeit und Lauterkeit, wie Gott sie schenkt, unser Leben führten, nicht aufgrund menschlicher Weisheit, sondern aufgrund göttlicher Gnade. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und kennt. Ich hoffe, ihr werdet noch ganz erkennen, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euer Ruhm sind, so wie ihr unser Ruhm seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Zwischen Paulus und den Korinthern hat es immer wieder gekracht. Man hat offenkundig dem Paulus unlautere Absichten unterstellt. Man hat ihm noch lange nicht geglaubt, was er sagt. Und deswegen verweist er hier darauf, ich hoffe, dass ihr irgendwann erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt. Glaube heißt die Suche nach vollständigem Erkennen. Und da spielt die Vernunft eine wichtige Rolle. Wie gesagt, es reicht eben nicht bloße Überredung. So schreibt er im Galaterbrief, im 5. Kapitel, Vers 7. Wir sind immer noch bei Paulus, Kapitel 5, Vers 7. Ihr liefet gut. Wer hat euch gehindert, weiter der Wahrheit zu folgen? Was man auch gesagt hat, um euch zu überreden, es kommt nicht von dem, der euch beruft. Paulus diffamiert seine Gegner, die haben gar keine Argumente, die versuchen nur mit perfiden Mitteln der Überredungskunst euch auf ihre Seite zu ziehen. Fake News könnte man heute sagen. Manche Verschwörungstheorie, die in diese Richtung geht. Wir heute sind wieder in der Gefahr, dass wir vorschnell Bildern glauben. Und wenn man jetzt als Theologe hingeht oder als Theologin, als Metaphysiker, dann forscht man erstmal nach den Quellen. Ist das, was mir ein Bild vorgaukelt, was Wahrheit sei, wirklich so passiert? Gerade im Zeitalter der sogenannten künstlichen Intelligenz, wo Bilder gefälscht werden können, ist ein Bild selber in seiner Beweiskraft ja äußerst zweifelhaft. Und wenn mir ein Bild vor die Nase gehalten wird, ist das Bild überhaupt das, was zeigt, oder wird hier von einem Ereignis berichtet, das Jahrzehnte zurückliegt oder Jahre zurückliegt? Man kann also nicht einfach sagen, der hat etwas gesagt, ich habe da etwas gesehen, ich habe im Internet gelesen. Nein, man muss Quellenstudien betreiben. YouTube, TikTok, Facebook sind keine Quellen. Das sind Plattformen, auf denen Leute Aussagen tun und ihre Quellen erstmal als glaubhaft nachweisen müssten. Hier gilt also gerade auch, glauben Sie doch nicht jeden Quatsch, der im Internet dargestellt wird und den Sie da sehen können. Man muss erst die Quellen studieren. Und jetzt merken Sie, das ist schon ein anstrengendes Geschäft, die Quelle als solches überhaupt erstmal glaubhaft zu machen. Dann lesen wir auch nochmal wieder im ersten Korintherbrief. Wir gehen nochmal zurück in den ersten Korintherbrief, auch wiederum bei Paulus. Ich rufe mir die Bibelstelle eben auf, dann blende ich sie Ihnen ein. Da sind wir im ersten Korintherbrief und zwar im zweiten Kapitel. Da geht es um die Verse 1 bis 5. Ich blende Ihnen den Text ein. Da kommt er. Ich hoffe, Sie können ihn sehen. Auch ich kam nicht zu euch, Brüder und Schwestern, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche und Furcht, Zittern und Beben zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Um es einfach zu sagen, Paulus bringt hier ein neues Erkenntnismittel zur, oder ein neues argumentatives Mittel zur Anwendung, Nicht die Worte allein zählen, sondern die Taten. Es gibt politische Parteien in Deutschland, die reden viel, haben aber noch keine Lösung präsentiert. Die Problemanzeige mag wahr oder falsch sein. Interessant wäre doch, welche Lösung wird beigebracht? Nehmen wir mal eine bestimmte Partei, die jetzt viele behauptet, oder zumindest einige dieser Partei, die These vertreten, die Ausländer müssten raus. Wir haben jetzt schon ein Beschäftigungsproblem. Wenn Sie alle Menschen mit Migrationshintergrund deportieren würden aus Deutschland weg, würden unsere Krankenhäuser nicht mehr funktionieren. Die Industrie würde nicht mehr funktionieren. Die Müllabfuhr würde nicht mehr funktionieren. Wollen Sie das wirklich? Was zählt, sind die Taten? Und das führt Paulus hier an. Ich habe meinen Worten Taten folgen lassen. So wie Jesus eben auch sagt, nicht jeder, der ruft, Herr, Herr, kommt ins Himmelreich, sondern den Willen meines Vaters tut. Im Jakobusbrief, der Glaube ohne Werke ist tot. Der Glaube muss sich in Werken erweisen. Denn nur dann zeigt sich die Wirkkraft des Glaubens. Niemand folgt einem, der nur Lippenbekenntnisse macht, seinen Worten aber keine Taten folgen lässt. Worte kann man viele machen. Was zählt, ist letzten Endes die Tat. Wir haben an dieser Stelle jetzt quasi schon rein biblisch gesehen zwei, drei Orte der Erkenntnis, auch der metaphysischen Erkenntnis beigebracht. Ein Ort ist die Natur da selbst, aus der wir Rückschlüsse auf einen Schöpfer ziehen können, so wir denn die Existenz eines Schöpfers als wahrscheinlicher annehmen als eine Nicht-Existenz. Sonst sind wir an der Stelle ja, wie gesagt, schon fertig. Das zweite ist quasi die Wirkkraft, die die Botschaft des Evangeliums in unserem Fall hat, die sich in entsprechenden Taten auswirkt. Ich lese gerade das Buch von Abdel Hakim Uri, ein Islamwissenschaftler, ich glaube, der lehrt in Freiburg, der beschäftigt sich mit dem Verhältnis der Juden, wie sie im Islam, auch im Koran gesehen werden. Ein sehr lesenswertes Buch, kann ich wirklich nur der Lektüre empfehlen. Und wenn man dieses Buch liest, dann merkt man, ich will jetzt keine große Islamkritik hier betreiben, aber die Botschaft Mohammeds in Mekka war wenig überzeugend. Die Leute sind ihm nicht gefolgt. Erst als er Kriege geführt hat, hat er quasi durch die Gewalt Menschen in den Islam hineingebracht, weil er sie vor die Wahl gestellt hat. Entweder du zahlst ja so eine Art Jizya, so eine Art Schutzsteuer, oder du konvertierst, oder du verlässt das Land, oder noch schlimmer, du verlierst dein Leben. Wie glaubhaft ist eine solche Botschaft, wenn sie mit dem Schwert als Argument geführt wird? Wie glaubhaft ist eine Botschaft, die durch das eigene Leben, unter Einsatz des eigenen Lebens im Dienst der Menschen wirkt? Das heißt, jemand, der mit seinem Leben für die Botschaft einsteht und nicht das Leben anderer nimmt, setzt sein eigenes Leben natürlich als Argument ein. Denn es wäre höchst unvernünftig, sein eigenes Leben einzusetzen für eine fixe Idee, die nicht wahr ist. Da ist zum Beispiel ein Konvergenzbeweis, den wir in der Theologie auch verwenden, wenn wir über das Neue Testament reden. Da bewegen wir uns im Bereich eben jener Apostel, der 12, denen man unterstellt hat, sie hätten den Leichnam Jesu entfernt und würden jetzt da vielleicht auf eigenen Vorteil heraus eine neue Religion gründen wollen, so eine Art Sekte, wie es sie ja heute auch gibt. Aber diese 12 haben größtenteils, der Legende nach ist ja nur Johannes, der Apostel, mit dem Leben davongekommen, beziehungsweise eines natürlichen Todes gestorben. Alle anderen Apostel haben ihr Leben durch Martyrium verloren. Wie wahrscheinlich ist es, dass man sein eigenes Leben aufs Spiel setzt für eine Botschaft, die man erfunden hat? Das ist also ein Glaubwürdigkeitsbeweis durch das eigene Leben, das die Menschen aufs Spiel gesetzt haben, und nicht das Leben anderer. Das heißt, wir haben eine Art Existenzbeweis. Es gibt also verschiedene Orte der theologischen Erkenntnis. Und das erste Mal systematisch hat das ein mittelalterlicher Theologe oder fast schon neuzeitlicher Theologe, Melchior Cano, im Jahr 1563 aufgelistet, indem er 10 Orte der theologischen Erkenntnis aufgelistet hat. Und da merken Sie schon wieder mal, es geht um theologische Erkenntnis. Der Glaube ist ein Mittel der Erkenntnis, das über das bloß Wissbare hinausgeht, das bloß Wissbare aber natürlich gerne mitnimmt. Da kommt Melchior Cano auf zu sprechen, denn Melchior Cano teilt diese 10 Orte der theologischen Erkenntnis, die er da herausarbeitet, in 2 Rubriken auf. Die erste Rubrik sind die Loci Proprii, also die ureigensten Mittel der theologischen Erkenntnis, die man anwenden kann, wenn das Axiom als gegeben angenommen wird, Gott ist. Melchior Kano würde an der Stelle sagen, wenn Sie an dieser Stelle sagen würden, ich bin aber Atheist, ich glaube gar nicht, dass Gott ist, dann sind Sie raus. Dann würden Sie natürlich sagen, diese Orte zählen für mich nicht. Wenn ich aber diese Gegebenheit eines schöpferischen Gottes als wahrscheinlicher annehme als eine Nichtgegebenheit, dann sagt er, die erste Quelle theologischer Erkenntnis natürlich die Überlieferung der kanonischen Schriften in der Bibel. Warum sind die so wichtig? Erstens, weil sie eine Quelle sind, die uns auch über historische Ereignisse, aber auch über die Anfänge des Glaubens berichten. Natürlich sind sie tendenziös. Natürlich berichten sie aus Sicht des Glaubens über das, was geglaubt wird. Aber sie sind deswegen nicht trotzdem weniger wert als Quelle. Wenn ich jetzt außerbiblische Quellen finde, die das, was dort beschrieben wird, noch zusätzlich beleben, hurra! Aber diese Schriften haben ja synchron in der Zeit ihrer Entstehung schon etwas ausgesagt. Deswegen sind sie ja schriftlich fixiert worden. Zum Beispiel im Beispiel der 5 Bücher Mose, die im 6. Jahrhundert vor Christus im babylonischen Exil aufgeschrieben worden sind, als Zeichen der identitätsstiftenden Grundlage für das sich im Exil befindende Volk Israel. Das ist auf der synchronen Ebene identitätsstiftend. Und offenkundig hat man sie der Überlieferung wert befunden, sodass sie durch Jahrhunderte, teilweise durch Jahrtausende bis in die heutige Zeit A, überliefert worden sind, aber auch das Leben der Menschen geprägt haben. Das heißt, diese Schriften haben sich in ihrem beanspruchten Wahrheitsgehalt lebensexistenziell und lebensschaffend bewährt. Es gibt also so eine Art Existenzargument für die Glaubhaftigkeit der kanonischen Schriften. Dann gibt es als zweite Erkenntnisquelle die ungeschriebene Überlieferung Christi und der Apostel. Ist zum Beispiel schon ein Streitpunkt zwischen römisch-katholischer Tradition und den Kirchen, der Tradition der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Wir Katholiken beanspruchen für uns, es gibt quasi neben den katholischen Schriften eine Tradition, die auf die Apostel zurückgeht, die sich nicht einfach in den kanonischen Schriften befinden lässt. Teilweise könnte man da teilweise auf apokryphe Schriften zurückgreifen. Nehmen wir mal an, das Dogma der Jungfräulichkeit Mariens. Egal, wie man das jetzt interpretiert, ich persönlich neige ja eher zu einer theologischen Erklärung, Aussage, weil die Jungfräulichkeit Mariens eben etwas über Jesus, vor allen Dingen etwas über den Christus aussagt, weniger über die Maria selbst. In der Heiligen Schrift selber könnte man die nur zurückführen auf das Lukas-Evangelium, weil da in der Verkündigungserzählung mehrfach auf die Virginitas Jesu Marien angespielt wird. Aber das würde zum Zeitpunkt der Empfängnis gelten. Nach der Empfängnis, und das ist ja das, was in der römisch-katholischen Kirche geglaubt wird, dass sie vor, während und nach der Geburt Jungfrau war, was ehrlich gesagt gegen die Vernunft geht, aber das nur am Rande gespielt, eine Jungfrauenzeugung wäre theoretisch medizinisch sogar möglich, aber nach der Geburt spätestens wäre das Hymen ja nicht mehr vorhanden, wird aber in der römisch-katholischen Tradition hochgehalten, finden wir in der Bibel nicht, kann ich zumindest aus den biblischen kanonischen Aussagen nicht ableiten. Aber wir haben das Protoevangelium des Jakobus, ein apokryphes Evangelium, das aus der Frühzeit der Kirche um die Jahrhundertwende, erste Jahrhundertwende entstanden, stammt, wo offenkundig Menschen das schon als Aussage über Jesus begriffen haben. Die Bedeutung der Maria, die vor, während und nach der Geburt jungfräulich war, wo es sogar einen vernunftgemäßen Nachweis gibt, weil eine Hebamme den Zustand der Maria überprüft, eben jene Salome. Es gibt also eine Quelle neben der kanonischen Schrift. Und jetzt lassen wir mal die biologische Deutungsebene an dieser Stelle beiseite. Es geht um das, was geglaubt wird, was prima eine Aussage über Jesus, weniger über die Aussage der Maria macht. Für uns Katholiken geht es in Rückgriff auf Melchior Kano eben diesen zweiten theologischen Ort, die ungeschriebene Überlieferung Christi und der Apostel, die aber schon in sich, zumindest im ökumenischen Diskurs mit den Theologinnen und Theologen, die der Reformation anhängen, nicht unumstritten ist. Dann die katholische Gesamtkirche. Das ist das, was uns im Glaubensbekenntnis steht. Katholisch meint hier nicht nur römisch-katholisch, sondern die Gesamtkirche. Der sogenannte Consensus Fidelium, Das, was alle Menschen zu allen Zeiten geglaubt haben, also die Gemeinschaft der Glaubenden, ist ein theologischer Erkenntnisort. Deswegen ist das Synodalprinzip als solches so wichtig. Und jetzt will ich nicht über synodale Wege oder synodale Prozesse, das ist fast in meinen Augen schon zu eng gefasst, denn die katholische Gesamtkirche geht weit über deutsch-synodale Prozesse hinaus. Sie wird in unseren, in der römisch-katholischen Auffassung übrigens repräsentiert durch das Bischofsamt. Auch darüber kann gestritten werden, aber es ist zumindest die römisch-katholische Idee. Wenn also eine Bischofssynode stattfindet, dann repräsentiert die katholische Kirche, weil ausgegangen wird, dass die Bischöfe natürlich in ihren Diözesen prozessual mit den Glaubenden dort, mit dem gläubigen Gottesvolk in Kontakt getreten sind. Wo das nicht stattfindet, wäre schon ein Fragezeichen an dieser Stelle, aber das ist zumindest die Idee, die dahinter steht. Das heißt, der Consensus Fidelium der Gesamtkirche, und das muss man streng genommen auch über den konfessionellen Horizont hinausdenken, ist ein Erkenntnisort. Wenn das Volk Gottes als Ganzes einen Erkenntnisfortschritt macht, ist das ein theologischer Erkenntnisort. Die Konzilien sind ein ganz wichtiger Erkenntnisort. Weil in den Konzilien und die Konzilien in der Regel dann zusammentreten, wenn es theologische Streitfragen gibt und wenn dann im Konsensverfahren darum gerungen wird, um eine Antwort, die vorher noch nicht da war. Denn streiten kann ich nur über Dinge, wo die Antworten nicht klar sind. Jesus hat nicht zu allen Dingen Antworten gegeben. Heute haben wir oft ja das theologische Erklärungsmuster, hierzu oder dazu hat die Kirche keine Vollmacht. Doch hat sie, deswegen gibt es Konzilien. Weil es Fragen gibt in neuen Zeiten, die auftauchen, die sich Jesus und den Aposteln noch gar nicht stellten. Dann müssen eben die Nachfolger der Apostel auf einem Konzil nach einer neuen Antwort gemeinsam suchen. Wohlgemerkt nie der Einzelne. Der einzelne Mensch ist immer irrtumsanfällig. Das ist das Vorrecht des einzelnen Menschen. Deswegen ist Kirche sein ja so wichtig, weil die Gemeinschaft der Glaubenden mich vor dem eigenen Irrtum hoffentlich bewahrt und ich mich mit denen auseinandersetzen muss. An der fünften Stelle nennt jetzt Melchior Cano die römische Kirche. Hier ist das römisch-katholische im Vordergrund. Das würden natürlich jetzt orthodoxe Christen und Christen, die aus der Reformation anhängen, vollkommen und verständlicherweise ablehnen. Aber aus römischer katholischer Sicht verbirgt sich natürlich hier, auch wenn Melchior Cano das noch nicht so bezeichnet hat, aber wir würden es heute so bezeichnen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das authentische Lehramt, das unter anderem der Papst entsprechend vertritt. Über das Unfehlbarkeitsdogma könnte man übrigens nochmal an dieser Stelle kritisch reflektieren, ohne dass ich das jetzt in Frage stellen würde. Denn das die päpstliche Unfehlbarkeit setzt voraus, dass der Papst nach voheriger Befragung des Volkes Gottes, vertreten durch die Bischöfe, eine Glaubensaussage ex cathedra als zu glauben definiert. Das heißt, seit der Veröffentlichung des Unfehlbarkeitsdogmas im Jahr 1870-71 beim Ersten Vatikanischen Konzil, aber ein Papst definitiv erst getan, nämlich Papst Pius XII. Im Jahr 1950, als er, ich werfe das immer durcheinander, die beiden Dogmen, ich meine die unbefleckte Empfängnis Mariens entsprechend dogmatisiert hat. Alle Päpste vor und nach ihm, sowohl Johannes der 23., Paul der 6., Johannes Paul der 1., Johannes Paul der 2., Benedikt der 16. und Franziskus haben keine unfehlbaren Aussagen getätigt. Bei Johannes Paul II. Gibt es einen kirchenrechtlichen Streit über seine Frage, ob Frauen zu Priestern geweiht werden können, nur unfehlbar gewesen sei oder nicht. Im Moment scheint mir die Diskussion eher dahin zu gehen, dass es nicht unfehlbar gewesen sei. Es gibt aber Kirchenrechtler, die sagen, es sei unfehlbar gewesen, aber sie merken, darüber wird schon diskutiert. Das heißt, das Unfehlbarkeitsdogma hilft mir als solches gar nicht weiter. Es birgt auch eine, ehrlich gesagt, logische Falle, weil es so ein wenig danach funktioniert. Paragraph 1 ist, der Papst hat Recht. Paragraph 2 ist das nicht der Fall, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Ist vielleicht mal ein eigenes Thema wert, aber die römische Kirche, also das Lehramt, vertreten durch den Papst, ist eine Erkenntnisquelle. Die Kirchenväter nach den Aposteln, über die wir ja schon gesprochen haben, kam die Väterzeit, die allein zeitlich ja schon dran sind, die Frühzeit der Kirche theologisch reflektiert haben. Dass wir an einen dreifaltigen Gott glauben, an die Dreifaltigkeit Gottes, ist ja keine Botschaft, die ich aus der Bibel einfach so ablesen könnte, sondern sie basiert aus einer theologischen Erkenntnisreflexion, die oft Jahrhunderte dauerte, für die die Kirchenväter eben stehen, die Theologen. Theologie ist bis heute davon geprägt, dass wir Erkenntnisprozesse haben, Antworten auf Fragen suchen, die sich heute vielleicht erstellen mit den Mitteln der Vernunft und eben der theologischen Erkenntnisorte. Das theologische Reflektieren ist ein Ort der theologischen Erkenntnis, weshalb das Verhältnis zwischen Lehramt der römischen Kirche und den Theologen natürlich geklärt werden muss, im Moment manchmal eher in eine Gängelung hinein ist. Vielleicht müsste man das im Sinne der theologischen Erkenntnis doch produktiver und kreativer gestalten, indem man der theologischen Erkenntnis auch gewisse Freiheiten gibt, weil natürlich nicht der einzelne Theologe die Wahrheit für sich beanspruchen kann, aber der theologische Diskurs als Ganzes ein Ort der theologischen Erkenntnis ist. Das sind die loci proprii, die eigenen Orte theologischer Erkenntnis, von denen ein Atheist natürlich sagen würde, was interessiert mich das? Gott ist doch gar nicht. Aber wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlicher ist, dass Gott ist, als dass er nicht ist. Dann gibt es aber die anderen Orte der theologischen Erkenntnisse, die loci alieni. Und jetzt kommt's. Der erste andere Ort der theologischen Erkenntnis ist die natürliche Vernunft. Das ist das, von dem ich die ganze Zeit hier rede. Die Natur ist natürlich ein theologischer Erkenntnisort, denn sie ist doch Schöpfung, zumindest aus unserer Sicht. Nichts ist in dieser Welt, was sich nicht dem schöpferischen Akt Gottes verdankt. Damit kann ich aus dem So-Sein der Natur mit den Mitteln der Vernunft, die ja auch der göttliche Funke in uns Menschen ist, Dinge aussagen, die von theologischer Qualität sind. Die Philosophie ist ein theologischer Erkenntnisort. Warum? Weil die Philosophie uns die Denkmuster zur Verfügung stellt, mit denen wir Theologen arbeiten. Die Logik, Induktion, Deduktion. All das spielt eine Rolle, weshalb viele Theologen eben für sich auch sagen, ich habe Theologie und Philosophie studiert, auch wenn es eigentlich streng genommen nur ein Theologiestudium, weil in jedem Theologiestudium kommt Philosophie vor, weil man ohne dem gar nicht zurande kommt. Man behauptet eben nicht nur etwas, man muss argumentieren. Wo lernt man das Argumentieren? In der Philosophie. Und dann die menschliche Geschichte. Ich hatte das vorhin schon mal andeutungsweise, als ich über die Heilige Schrift gesprochen habe, als theologischer Erkenntnisort, die ihren Wahrheitsanspruch auch daraus ableitet, dass sie eben über Jahrhunderte und Jahrtausende sich als lebensdienlich erwiesen hat. Deswegen ist auch die menschliche Geschichte in sich ein Erkenntnisort. Warum? Weil der Gott, an den wir glauben, sich eben nicht von der Welt zurückgezogen hat, sondern sich in der Geschichte jeden Tag neu ereignet. Gott ist nicht einfach weg, er ist der Ich bin da. Er ist auch nicht so, dass man sagen könnte, hier ist er oder dort ist er. Er weht in seinem Geist in diese ganze Geschichte hinein. Das sind die 10 Orte der theologischen Erkenntnis nach Melchior Kano, Jahr 1563. Das Zweite Vatikanische Konzil hat gewissermaßen noch hinzugefügt, dass Gott und Glaube sich als geschichtliches Ereignis und personaldialogisches Geschehen ereignen. In der Begegnung, wo 2 oder 3 zusammen sind, ereignet sich Glaube und ereignet sich Vernunft. Glaube und Vernunft sind ineinander verzahnt. Die Vernunft reflektiert den Glauben kritisch. Nichts am Glauben kann es gehen, was nicht der Vernunft entsprechen würde. Gleichzeitig geht der Glaube über das bloß Wissbare hinaus und erschließt Erkenntnisorte, die dem bloßen Anschein nicht zugänglich wären, was aber vor dem Auge der Vernunft Bestand haben muss. Man könnte an dieser Stelle sogar vom jüdischen Talmud lernen. Denn all das, was ich jetzt hier zusammengefasst habe von Melchior Kano über das Zweite Vatikanische Konzil mit dem personaldialogischen Geschehen, machen die Juden vielleicht nicht von Anfang an, aber doch in der rabbinischen Tradition spätestens seit dem 1. Jahrhundert, als man sich nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem neu finden musste und das rabbinische Judentum mit den Midraschim, mit der Gemara und schließlich dem Talmudim passiert. Ein Talmud ist so aufgebaut, dass in der Mitte der Midrasch steht, also eine Frage, die entsprechend im Licht der Tora betrachtet wird. Und dann schreibt Rabbi B. seine Antwort dazu. Rabbi B. ist vielleicht ganz anderer Ansicht, weil er aber sagt, ich könnte irren. Rabbi A. könnte im Recht sein, lässt er Rabbi A. stehen, schreibt seine sichtbar daneben. Rabbi C. tut seins dazu, Rabbi D. auch. Und so entsteht der Talmud, wo in der Mitte die Streitfrage steht. Und dann hat man wie in Zwiebelschichten herum die verschiedenen Antworten der Rabbiner, die oft erzählerisch daherkommen. Das ist das Interessante. Der Glaube ereignet sich nicht in kirchenrechtlichen Kanones und dogmatischen Paragraphen. Der Glaube ereignet sich im Leben. Der Glaube ist deshalb nicht nur Erkenntnis, er ist eben auch Ereignis. Wenn Sie also draußen in der Welt in die Verlegenheit kommen, sich rechtfertigen zu müssen, streiten Sie. Streiten Sie mit den Menschen, ich tue das sehr gerne. Man muss immer zuerst die Frage klären, glaubst du, dass Gott ist oder glaubst du, dass er nicht ist? Denn auch an dieser Stelle muss ein Atheist Farbe bekennen und sagen, er wird nicht sagen können, ich weiß, dass er nicht ist. Er wird sagen müssen, ich glaube, dass er nicht ist, weil er damit die Basis seines Denkens, die durchaus vernunftgemäß zu rechtfertigen ist, definiert. Genau das ist mir mal vor Jahren passiert. Da wurde ich hier in Wuppertal eingeladen zu einer Diskussion der humanistischen Gesellschaft in Wuppertal. Thema war Sterbehilfe. Wir haben lang und viel diskutiert an diesem Abend. Ein Vertreter der humanistischen Gesellschaft vertrat die Meinung der Autonomie der Vernunft. Es war kurz nach dem Flugzeugabsturz, bei dem so viele Schülerinnen und Schüler aus Haltern zu Tode gekommen sind. Mein Anwand war immer, die haben sich doch, wenn sie gewollt hätten, für ein ganz anderes Leben entschieden. Die Behauptung des Humanisten war, aber deren autonome Vernunft sei ja gar nicht beschädigt worden. Ich habe gesagt, das müsste man den Toten erstmal erklären, dass ihre autonome Vernunft nicht in Frage gestellt worden wäre. Jedenfalls habe dann immer argumentiert, ohne das Wort Gott zu gebrauchen. Warum? Weil ich ja in den Räumen der humanistischen Gesellschaft war, wo ich wusste, die glauben gar nicht an Gott. Einer in der ersten Reihe hatte sogar ein T-Shirt an, wo drauf stand, dick, vielleicht ein bisschen provokativ in meine Richtung gewendet, ohne Gott glücklich. Natürlich kann man ohne Gott glücklich werden. Was denn sonst? Diese Welt funktioniert innerweltlich ganz wunderbar ohne Gott. Man kann ohne Gott in dieser Welt glücklich werden. Und nicht jeder, der glaubt, führt ein gelingendes Leben. Diese Rechnung geht so weder in die eine noch in die andere Richtung auf. Man ist aber vielleicht gar nicht interessiert an der Frage, woher kommt die Welt. Ich bin schon. Ich habe also argumentiert, und irgendwann stand einer auf, er wäre doch verwundert, dass ich das Wort Gott gar nicht in den Mund genommen hätte. Ja, habe ich gesagt, das ist hier in diesem Raum, ist Gott kein Argument. Oder glauben Sie etwa an Gott? Er sagt, natürlich nicht. Ich sage, dann ist nicht die Basis, auf der wir reden können. Sie müssen also am Anfang, wenn Sie mit den Menschen sprechen, immer erstmal klären, auf welchem dialogischen Fundament bewegen wir uns hier überhaupt. Und natürlich ist der Theologe, ein echter Theologe und eine echte Theologin, nicht so naiv und sagt, das glaube ich halt, also ist das wahr. Nein, das, was wir glauben, muss mit den Mitteln der Vernunft begründbar sein, also argumentieren wir immer auch vernünftig. Wir argumentieren mit Wahrscheinlichkeiten. Und auch der Atheist muss sich gewiss sein, dass auch er, wenn Glauben da ist, freilich keiner, der an die Existenz eines schöpferischen Gottes glaubt. Er glaubt halt daran, dass dieses Weltall tatsächlich durch einen Zufall entstanden ist, so unwahrscheinlich der sein mag. Ähnliches gilt für den Begriff Religio. Religio heißt wortwörtlich übersetzt ja einfach nur Zurückbindung. Religere ist die Zurückbindung. Dahinter steckt die Idee, woran binde ich meine Weltsicht, meine Sein zu leben zurück. Natürlich ist im landläufigen Umgang der Begriff Religion mit einem Glauben an Gott oder mit einer rituellen Praxis verbunden. Natürlich trifft das auf Atheisten so nicht zu, obwohl die auch teilweise ihre religiösen Praktiken, Jugendweihen und ähnliches, weil der Mensch offenkundig ganz ohne gar nicht auskommt. In einem übergeordneten Sinn aber würde selbst ein Atheist und eine Atheistin einer Religio folgen, weil ihre Rückbindung an ihre denkerischen Grundlagen eben eine ist, die die Existenz eines schöpferischen Wesens oder eines Gottes überhaupt leugnet. So oder so, wenn wir uns unterhalten, reicht es nicht zu sagen, das glaube ich einfach, in diesem Sinne verstanden glauben. So oder so muss ich mir über meine denkerischen Grundlagen Selbstvergewisserung beschaffen, bin also begründungspflichtig. Erst auf dieser Basis ist Verständigung und konstruktiver Streit möglich. Das spricht gegen einen Dogmatismus. Das spricht gegen eine Aussage, das muss man einfach glauben, weil ein Papst das sagt. Selbst wenn der Papst etwas in unfehlbarer Weise dogmatisiert, muss er das vorgängig begründen. Er kann nicht morgens aufstehen und sagen, ich promulgiere heute mal ein Dogma. Er muss vorher in einen theologischen Diskurs wenigstens mit seinen Mitbischöfen gegangen sein. Es gilt also, es ist der Dialog, der zur Erkenntnis führt. Der Glaube ist und bleibt dialektisch. Die Religionskritik ist notwendig. Der Zweifel ist der Bruder des Glaubens. Da, wo Kritik an Religion geübt wird, wird die Religion ja in die Pflicht genommen, sich ihrer selbst nochmal zu vergewissern. Und wenn da etwas herauskäme, dass etwas nach neuesten Mitteln der Erkenntnis als solches nicht mehr übernommen werden kann, muss man das entweder neu begründen, neu finden mit den Mitteln der Vernunft oder sich selber weiterentwickeln. Beispiel für einen herausragenden Atheisten, der das zu erkennen zu haben scheint, ist Gregor Gysi, der von sich sagt, er glaubt nicht, aber er fürchtet sich vor einer Gesellschaft ohne Religion. Warum? Weil die Ahnung, dass das, was ist, nicht alles ist, eben nicht reicht. Die Ahnung, es geht über das, was ist, mehr hinaus, ist eine Triebfeder für das Menschen, für den Menschen. Da, wo Menschen versucht haben, sich ein Paradies auf Erden zu schaffen, ist das immer schiefgegangen und in eine Tyrannei ausgeartet. Das ist für mich übrigens ein Grund, warum für mich die Existenz eines Gottes, der über allen Dingen steht, der das Sein hervorbringt, auch nochmal in sich wahrscheinlicher macht. Denn wenn ich diesen Gott annehme, vor dem ich mein Handeln mal rechtfertigen muss, ist das etwas anderes, als wenn ich einfach sage, ich schaffe mir mein Paradies selbst und komme ganz ohne dem aus. Das hört sich utilitaristischer an, als es ist. Natürlich gibt es auch eine Moral, die ohne diesen Gerichtshof auskommt, vor dem ich mich rechtfertigen muss. Aber die menschliche Vereinbarung, der menschliche Konsens, zum Beispiel in den Menschenrechten, kann auch schneller aufgekündigt werden, als es einem lieb ist. Die Transzendenz ist das, was uns Menschen ausmacht, ob sie es glauben oder nicht. Letzten Endes geht es in dieser Welt um mehr, als man mit den Augen sehen, mit den Händen fühlen, mit der Nase riechen und mit dem Mund schmecken kann. Was glauben Sie denn? Wenn Sie möchten, sind Sie in 2 Wochen sehr herzlich wieder hier willkommen, am 14.02. im Jahr des Herrn 2024. Das ist der Aschermittwoch. Dann heißt das Thema, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Fasten in biblischer Perspektive. Wenn Sie mir jetzt Rückmeldungen zu unserer Sendung heute schicken wollen, Ihre Fragen haben, wie gesagt, nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Shalom al Yisrael, Frieden über Israel für alle, die in der Levante wohnen. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!